Ja, liebe Geschwister, auch ich darf euch noch mal ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und ich denke, wir haben immer allen guten Grund, unserem Herrn zu danken, dass wir uns noch treffen können, dass wir auf diese Art und Weise noch Gemeinschaft haben dürfen untereinander und vor allen Dingen mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ja, wir wollen heute Morgen ein weiteres wichtiges Kapitel betrachten aus dem Buch des Propheten Daniel. Wir haben ja vor einiger Zeit begonnen mit dem ersten Kapitel und heute soll es um das zweite Kapitel gehen. Nur, da haben wir ein kleines Problem, denn dieses zweite Kapitel hat 49 Verse. Nun der Versuch, den Text so zu komprimieren, dass der Zusammenhang trotzdem nicht verloren geht. Also versuchen wir das mal. Also ich werde nicht alle 49 Verse vorlesen. Wie gesagt, auf diese Art und Weise mal versuchen, den Text zu komprimieren und in der Hoffnung, dass der Zusammenhang eben nicht verloren geht. Also Daniel 2. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter, Weisen, Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit diesem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig, sage den Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Weiter mit Vers 10. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Vers 12. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Vers 15. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Vers 17. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels und fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Dann Vers 23, ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Vers 25, Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Vers 27, Daniel fing an vor dem König und sprach, jetzt Vers 28, es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Dann Vers 31, du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt des Bildes war von feinem Gold, seine Brust und Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen, teils von Ton. Da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Und dann der Vers 47, und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Herren, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Wir wollen nochmal still werden. Ja, Herr Jesus Christus, und jetzt danken wir dir, dass du mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt Wachsamkeit schenkst, Konzentration auf dieses wichtige Wort für uns. Und danke, dass du es bist, der uns dieses Wort aufschließt, der uns mit diesem Text, mit diesen Versen sagen will, was für uns heute wichtig ist an dieser Botschaft. Und so wollen wir dir alle Ehre geben, wollen dich loben, dich preisen, deinen herrlichen und heiligen Namen. Amen. Liebe Geschwister, zunächst mal einige einleitende Bemerkungen, einige Besonderheiten, die aus diesem Text, aus diesem zweiten Kapitel hervorleuchten. Die erste Besonderheit ist, dass wir es ab Vers 4, das haben wir ja vorhin gehört, dass wir es ab 4 mit einem aramäischen Text zu tun haben. Denn es heißt ja hier ganz klar, da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch. Und bis heute gibt es im Grunde genommen keine rechte, keine vernünftige Erklärung, warum das so bis Daniel 7, Vers 28 bleibt. Text auf Aramäisch. Viele Spekulationen, aber keine vernünftige Erklärung dafür. Das ist die erste Besonderheit, die in diesem Text auffällt. Die nächste Besonderheit ist, dass wir es hier mit einem Traum, mit einem Traumbild zu tun haben. Und der erste Adressat dieses Bildes ist der Großkönig Nebukadnezar. Ihm wird also jetzt durch den lebendigen Gott, oder wie er hier bezeichnet wird, auch als Gott des Himmels durch Daniel, ihm wird also hier ein gigantisches Bild wirklich der Universalgeschichte vor Augen gestellt. Von vorne gedacht bis weit über unsere Zeit hinaus. Auch wenn der Nebukadnezar hier der erste Adressat ist, er ist aber nicht der letzte und entscheidende Adressat, denn hier kommen wir auf das Phänomen der Prophetie zu sprechen. Und liebe Geschwister, Prophetie des Alten Testamentes, nicht so, wie wir es hier also erleben, hat als Zielpublikum immer die neutestamentliche Gemeinde. Das ist also letztendlich das Zielpublikum, die neutestamentliche Gemeinde. Dazu geschieht Prophetie. Und da lesen wir ein ganz wichtiges Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 10. Da heißt es nämlich, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, so auf euch kommen sollte, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, welchen es offenbart ist. Denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Dann vielleicht noch eine Stelle aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, 2. Petrus 1, Vers 19, und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das schaut in einem dunklen Ort. Also Daniel 2 ist für dich und für mich geschrieben. Wir sind also sozusagen die Nutznießer der Prophetie des Alten Testamentes. Dann haben wir neben dem Traum, haben wir diese Vision. Und es ist ja interessant, den Traum bekommt der Nebukadnezar, ein Heide. Aber die Offenbarung des Geheimnisses dieses Traumes, das geschieht durch Daniel, ein Jude, der an Gott glaubt, oder wie wir heute sagen würden, ein Christ. Und wir erleben das ja in der Bibel immer wieder, dass der lebendige Gott, sag ich mal, durch Träume dann Heiden eine gewisse Offenbarung, einen gewissen Offenbarungsgrund, Hintergrund gibt. Zum Beispiel der König Abimelech zur Zeit Abrahams. Wir kennen diese Geschichte, Abraham, Frau, verleugnet und so weiter, ist uns bekannt. Dann die Mitgefangenen im Gefängnis des Josef bekommen ja auch einen Traum. Und wenn wir einen Sprung in das Neue Testament machen, zum Beispiel bei der Frau des Pilatus, da erleben wir das ja auch. Das ist also jetzt nichts Okkultes, das ist auch nichts Dämonisches, das ist auch nichts Psychopathisches, aber es ist eben, diese Träume sind eben ganz stark von dem zu unterscheiden, was der Daniel hier erlebt, eben diese Vision. Ihm wurde wirklich diese Vision gegeben, wirklich das Geheimnis dieses Traumes wirklich zu deuten. Das wurde ihm also gegeben. Und das erleben wir noch bei dem einen oder anderen Propheten, zum Beispiel ganz stark auch bei dem Propheten Zacharja, der ja viele, viele Visionen von Gott bekam. Uns jetzt als neutestamentliche Gemeinde, das müssen wir jetzt auch wissen, begegnet der lebendige Gott nicht mehr mit diesem Offenbarungselement der Träume. Er kann es tun, wenn er es will, aber das ist jetzt nicht das vorrangige Offenbarungselement für uns heute als neutestamentliche Gemeinde im Träume. Wir haben heute das offenbarte Wort Gottes. Das müssen wir also ganz klar sehen. Es gibt eine interessante Stelle beim Propheten Jeremia, 23, Vers 28, ja, Jeremia 23, Vers 28, da heißt es, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sie Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Also wir sehen hier, Traum und offenbartes Wort verhält sich wie Stroh und Weizen. Die Gemeinde ist also wirklich bevorzugt, die neutestamentliche Gemeinde ist also wirklich bevorzugt und berechtigt, wirklich sich an das offenbarte Wort Gottes zu halten, angefangen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und wir sollten als Gemeinde eben nicht auf irgendwelche Träume fokussieren. Nicht die Träume, die Sie vielleicht da im Schlaf, die ihr vielleicht im Schlaf erlebt, möchte mal sagen, 99% ist Schrott. Das können wir also wirklich vergessen. Ich meine, dass Gott hat natürlich die Freiheit, Offenbarungsinstrumente zu gebrauchen und wie er das macht. Und er kann auch heute Träume gebrauchen, natürlich. Aber es ist nicht mehr das vorrangige Offenbarungselement für uns als neutestamentliche Gemeinde. Dass sich der lebendige Gott, insbesondere Heiden, Stichwort zum Beispiel Muslime, durch Träume offenbart, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber für uns als neutestamentliche Gemeinde, wir haben das offenbarte Wort Gottes. So, das vielleicht als einleitende Bemerkungen, als Besonderheiten, die uns aus diesem Text hervorleuchten. Drei Punkte, wie immer. Wir wollen uns zunächst mal ein wenig mit Daniel befassen. Er ist ja eigentlich in jedem Kapitel wichtig, dieses Buches. Dann werfen wir auch einen Blick auf Nebukadnezar. Er ist schon eine interessante Figur, vor allen Dingen, wie der lebendige Gott mit ihm umgeht. Wir werden das noch an weiteren Kapiteln sehen. Und dann in einem letzten Schritt werden wir auf die Geschichtsprophetie eingehen, dieses Standbild. Werden wir auch uns einige Gedanken machen, was das alles so zu bedeuten hat. Aber zunächst mal schauen wir uns mal den den Propheten Daniel an. Was erfährt Daniel hier? Daniel erfährt ja etwas, was wir so in unserem Sprachgebrauch umschreiben mit mitgehangen, mitgefangen. Der Daniel konnte ja überhaupt nichts dafür. Er konnte also überhaupt nichts dafür, dass der Nebukadnezar plötzlich diesen Traum hat. Der konnte auch nichts für diese hirnrissige Idee des Nebukadnezars, diesen Traum nicht zu erzählen und ihn quasi so als Test zu verbergen. Der konnte auch nichts dafür, dass er und natürlich auch seine Gefährten, dass die mit hineingenommen wurden, da in diese Gruppe der Wahrsager und Zeichendeuter. Und er konnte natürlich auch nichts dafür, was jetzt mit dieser Gruppe passieren sollte. Egal, ob das nun berechtigt war oder ob das nicht berechtigt war. Nicht dieses Mordkommando sammelte alle, die auf der Liste standen, die alle zu dieser Gruppe der Wahrsager und Zeichendeuter gehörten. Und ja, Daniel und seine drei Freunde waren eben mit drin. Also alle hängen irgendwie mit drin. Mitgehangen, mitgefangen. Und zunächst mal war es ja so, dass der Daniel ja am Anfang gar nicht wusste, was da eigentlich läuft. Und jetzt zeigt dieser Daniel in der Tat Rückgrat. Denn er fragt nach. Er fragt also nach, was in der Tat also jetzt wirklich Sache ist. Und Daniel hat natürlich gegenüber allen anderen da den ganz großen Vorteil, er hat nämlich die entscheidende Quelle. Er hat die entscheidende Quelle, nämlich den lebendigen Gott oder wie er ihn hier bezeichnet, den Gott des Himmels, den hatte er. Natürlich, das wissen wir, natürlich auch ein Daniel konnte nicht in den Kopf des Nebukadnezars hineinschauen. Auch Daniel hatte keine Idee, welchen Traum hat er wohl geträumt, der Nebukadnezar. Das wusste er auch nicht. Aber, wie gesagt, er hatte eben diese ganz entscheidende Quelle, nämlich diesen lebendigen Gott. Aber, und das müssen wir jetzt bei Daniel sehen, er ist fest davon überzeugt, und bei ihm ging es ja zunächst mal, ich sag mal so, vielleicht ahnte er auch noch nicht mal, dass hinter der ganzen Sache da Gott steckt, auch mit diesem Traum. Es ging ja zunächst mal für ihn und für seine drei Freunde darum, überleben zu dürfen. Aber das ist dem Daniel sicherlich klar geworden, er war fest davon überzeugt, dass die letzte Entscheidung über sein Todesurteil nicht eben der Großkönig Nebukadnezar hat, sondern eben der lebendige Gott. Wenn Gott das ändern will, dann kann er das. Siehe Kapitel 3. Da kommen wir auch noch drauf. Nee, aber das Todesurteil, das Nebukadnezar gefällt hat, muss noch an einer ganz anderen Stelle vorbei, nämlich am lebendigen Gott. Und das wusste Daniel. Und deshalb zeigt er in diesem Moment wirklich besondere Stärke, indem er also nicht in Angst und in Panik ausbricht, sondern was tut er mit seinen Freunden? Drei Freunde, er geht zum lebendigen Gott. Sie flehen ihn an. Der lebendige Gott erbarmt sich über sie. Und er gibt diesem Daniel wirklich diese Fähigkeit, nicht das Geheimnis dieses Traumes wirklich zu offenbaren, zu deuten. Und was macht jetzt Daniel als nächstes? Der rennt natürlich nicht sofort zu dem Großkönig Nebukadnezar, sondern er macht das, was ein Glaubender zu tun hat. Er reagiert so, wie ein Glaubender zu reagieren hat. Es kommt zu der Anbetung des lebendigen Gottes. Das ist das Erste, was er macht, nachdem der lebendige Gott ihm dieses Geheimnis des Traumes offenbart hat. Er geht zu dem lebendigen Gott und dann heißt es ja, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Und selbst als der Daniel beim Großkönig ist, als er vor ihm steht und ihm jetzt diesen Traum deutet, bucht er das nicht auf sein Konto, sondern bringt ganz klar zum Ausdruck, dass das, was da gelaufen ist, dass das mit dem lebendigen Gott, dass das mit dem Gott des Himmels eindeutig zu tun hat. Er bucht es also in keinster Weise auf sein Konto. Und mit dieser Geschichte, da kommt auch wirklich etwas hinein, ja, wie einzigartig der lebendige Gott da seine Geschichte durchzieht. Es ist ja eigentlich wunderbar zu sehen. Denn dieser Daniel, der jetzt da im babylonischen Exil hängt, der nimmt, ich möchte mal so sagen, der nimmt quasi eine Mittelposition ein zwischen zwei Stellen. Zwischen zwei Stellen. Denn dieser Daniel hatte ja einen Vorgänger, den wir alle kennen. Den wir alle kennen. Ein recht merkwürdiger Typ. Schillernd, schwierig. Wir kennen alle seinen Namen, Bileam. Von dem uns im 4. Buch Mose also berichtet wird. Und bei ihm fing es schon an, nicht mit dieser eigenartigen babylonischen Tradition, wo er da einen Durchblick bekommen hat, wo er dann sagt, ich sehe einen Stern aufgehen. Ich sehe ihn noch nicht vom Namen, aber er kommt. Aber er kommt. Und da beginnt schon quasi dieser Stern, ja, dieser babylonischen Tradition. Und jetzt berichtet Daniel zwar nicht direkt von einem Stern, aber er spricht von diesem Stein, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Und dieser Stein, das wissen wir, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der leuchtende Stern. Und so sehen wir, dass über den Bileam, dann wir über Daniel, dann zu den Magiern aus dem Osten kommen, die uns viel besser bekannt sind als die Weisen aus dem Morgenland. Und sie sehen diesen Stern, brechen an einem Tage auf, kommen über Jerusalem nach Bethlehem zu der Krippe, fallen dort nieder und beten das Kind an. Und das Besondere an diesen Weisen aus dem Morgenland ist, dass sie Heiden waren. Sie waren also Heiden, das waren also, wenn du so willst, deine und meine Stellvertreter. Und damit bringen sie zum Ausdruck, tja, dass der lebendige Gott eben nicht nur für sein Volk gekommen ist, sondern auch für uns Heiden, für dich und für mich. Wunderbar, wie das hier zum Ausdruck gebracht wird. Und damit wird Daniel, ja, das ist das Faszinierende, damit wird Daniel hineingenommen in diesen großen, in diesen weiten Horizont der Universalgeschichte des lebendigen Gottes. Und jetzt zu dieser Person Nebukadnezar. Wie gesagt, es ist schon eine interessante Person, vor allen Dingen die Art und Weise, wie der lebendige Gott mit diesem Nebukadnezar umgeht. Das werden wir also in nächster Zeit wirklich noch detailliert sein. Aber was das Erstaunliche an Daniel 2 ist, dass also gegenüber diesem Heiden jegliche Häme fehlt, jeglicher Spott fehlt. Es fehlt also jegliches Schlechtmachen dieses Königs, jegliches sich dieses Absetzen wollen von dieser Person, jegliches Wegschieben dieser Person, jegliches Niedermachen dieser Person, all das, auch das Wissen, dass alle in das Gericht Gottes kommen, all dies fehlt hier. Dass also, dass Daniel querspricht, der Glauben der Christen nicht dasteht und sagt, ja nun, das hast du davon, bist eben halt nicht gläubig. Kennst meinen Herrn nicht, kennst den lebendigen Gott nicht, kennst das Heil nicht, kennst das wahre, echte Leben nicht, jetzt stehst du ganz schön dumm da mit deinem Traum. Das alles fehlt. Es fehlt auf der anderen Seite auch jegliche Anbiederung. Es fehlt auch jegliches Entgegengehen oder auf den König zugehen in Form eines billigen Kompromisses. Das fehlt ja auch. Das sehen wir also ganz klipp und klar. Und wir müssen hier sehen, dieser Heide Nebukadnezar, dieser Großkönig Nebukadnezar ist wirklich das Instrument des lebendigen Gottes. Und liebe Geschwister, das ist gerade für unsere heutige Zeit enorm wichtig zu wissen. Alle Mächtigen dieser Welt, auch die Mächtigen in unserem Land, sind ein Werkzeug, sind ein Instrument Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Warum? Weil dann auch ein völlig anderes Denken über Politik und Staat da in uns hineinkommt, in unser Denken hineinkommt. Ausgehend hier von Daniel 2, bis hinüber ins Neue Testament, bis in das berühmte Kapitel 13 des Römerbriefes, wo uns der Apostel Paulus einen kurzen Überblick gibt über die christliche Staatslehre. Und hier in Daniel 2 heißt es ja schon, gelobt sei Gott, er setzt Könige ab, er setzt Könige ein, Er ändert Zeit und Stunde. Hier steht es schon. Und liebe Geschwister, was ist das für ein wichtiger Satz heute, gerade in dieser Zeit? Und was war das sicherlich für ein wichtiger Zeit in der ersten neutestamentlichen Gemeinde, liebe Geschwister? Die lebten im Römischen Reich. Die kannten keine Demokratie des dritten Jahrtausends, sondern sie lebten im Römischen Reich mit all den furchtbaren Schreckensszenarien, Schreckenszeiten, die sie da erlebt haben. Und ausgehend vom Römerbrief waren es nur noch wenige Jahre, bis die Verfolgung der Christen anfing durch den Kaiser Nero. Und dann, liebe Geschwister, und dann zu wissen, alle Mächtigen stehen unter dem einen wahren, lebendigen Gott. Und das dann auch in solch einer Situation zu wissen, dass sie dem Gott des Himmels unterstehen, der einsetzt die Mächtigen und der die Mächtigen wiederum absetzt. Und wie gesagt, das gilt es wirklich nicht zu vergessen. Alle Mächtigen, die wir jeden Tag über unseren Bildschirm da sehen, alle Mächtigen stehen wirklich unter diesem einen wahren, lebendigen Gott. Auch die Mächtigen unseres Landes, Herr Jesus, stehen also wirklich unter dem Herrn, unter natürlich Jesus Christus. Und das ist, was wir wirklich wissen müssen. Und dann möchte ich mal sagen, dann fehlt auch wirklich jegliche Häme, dann fehlt auch wirklich jeglicher Spott über diese Leute. Und seien wir mal ehrlich, wie oft fallen wir darauf rein, wie oft machen wir abfällige Bemerkungen über Politiker oder sogar irgendwie schäbige Witze über Politiker. Nicht? Da sind wir alle irgendwie nicht gefeit, es rutscht uns immer mal raus. Aber wenn wir das verinnerlichen, liebe Geschwister, wenn das wirklich vom Kopf bis ins Herz hineingeht, dann fehlt wirklich jede Häme, jede Spott wirklich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch jegliche Anbiederung. Das natürlich auch. Dass man wirklich weiß, da ist der lebendige Gott, er setzt ein, er setzt ab, sie sind seine Instrumente, sehr, sehr, sehr wichtig zu wissen, gerade für uns in der heutigen Zeit. Und liebe Geschwister, dann gilt es auch bei dem Großkönig Nebukadnezar zu erkennen und zu begreifen, ja, dass der lebendige Gott ihm was offenbart. Manche Christen können ja vielleicht meinen, geht das, ist was, was soll das Ganze? Hätte der lebendige Gott diese ganze Sache nicht sofort direkt dem Daniel sagen können, also er hätte ihm diesen Traum erzählt, der lebendige Gott, und auch seine Deutung, und dann hätte der lebendige Gott zu ihm gesagt, jetzt gehst du mit dem da zu dem Großkönig Nebukadnezar und erzähl das. Das wäre doch eigentlich angemessen gewesen. Aber diesem Großkönig, der zudem noch viel Leid über das jüdische Volk gebracht hat, ich sage es mal so, dass diesem Großkönig die Ehre gegeben wird, dass du, Herr, ihm im Traum da irgendwas sagst, das geht doch ein bisschen zu weit. Aber liebe Geschwister, da sehen wir, dass der lebendige Gott es wirklich ernst meint mit dem, was Johannes der Täufer gesagt hat in Johannes 1. Da heißt es nämlich, siehe, das ist Gottes Lamm. Und jetzt kommt es, welches der Welt Sünde trägt. Nicht welches die Sünde der Juden trägt oder welches die Sünden der Glaubenden trägt, sondern welches der Welt Sünden trägt. Und daran sehen wir, dass der lebendige Gott eben auch Interesse hat an diesem Großkönig Nebukadnezar. Er ist ja schließlich auch ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Müssen wir also ganz klar sehen. Und das ist, wie gesagt, wichtig für uns, dass wir nicht Urteile über die Mächtigen dieser Welt fällen, Urteile, die vom lebendigen Gott gar nicht gedeckt sind. Wie gesagt, wir ertappen uns immer wieder dabei. Und gerade jetzt in dieser Krise, nicht, was wird da gelogen und betrogen, nicht, dass sich die Balken biegen, das kann man wirklich so sagen, nicht. Und wenn man wirklich da mit nüchternem und klarem Verstand an die ganze Sache herangeht, dann wird man das wirklich merken, nicht, wie also die Bevölkerung wirklich an der Nase herumgeführt wird. Natürlich, wir sind nüchtern, wir wissen, dass wir natürlich nicht diese Machtmittel haben, aber das müssen wir ganz klar sehen. Und dass über allem der lebendige Gott steht. Das muss uns wirklich klar werden. Nur das Tragische jetzt an diesem Nebukadnezar ist, dass er das Ganze natürlich nicht versteht mit diesem Traum. Das ist ja das Tragische. Und das kommt ja hier in diesem Text, kommt das ja wirklich zum Ausdruck. Da ist eben diese Botschaft. Und wenn man so wirklich das weiterverfolgt, wie der lebendige Gott mit dem Nebukadnezar umgegangen ist, dann muss man sagen, und man stellt das ja auch hier schon fest, besonders wenn man so diesen letzten Vers da im Auge hat, wo er diesen lebendigen Gott lobt, das ist zwar noch nicht das Rechte, aber man hat schon so den Eindruck, da ist eine gewisse Offenheit für den lebendigen Gott da. Nicht, dass er da eine Ahnung hat, da gibt es einen Gott, und dass ich hier nicht umsonst in diesem Amt bin, das mit viel Macht und Einfluss verbunden ist, und dass ich mich auch für dieses Amt vor dem lebendigen Gott zu verantworten habe. Aber letztendlich versteht er das Ganze nicht, letztendlich wird es eben nicht verstanden. Und dann fliehen eben ganz viele von denen, die Gott angesprochen hat, deren Gewissen er berührt hat, die flüchten dann zu den vollkommen falschen Quellen. Dass sie dann alle möglichen Stellen anzapfen in der Hoffnung, dass die in der Lage sind, ja, das Leben und die Zukunft irgendwie zu deuten. Nicht, und es ist kein offenes Geheimnis, dass es in Deutschland mehr Wahrsager gibt als Pfarrer. Hochdotierte Wahrsager. Und die wären ja nicht da, wenn sie nicht gebraucht würden. Und da werden manchmal pro Sitzungen Summen gezahlt in fünf- bis sechsstelliger Höhe. Also es ist kein offenes Geheimnis, dass es mehr Wahrsager gibt in Deutschland als eben Pfarrer. Ja, und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was braucht der Großkönig, was braucht der Nebukadnezar? Ja, der braucht im Grunde genommen den Glaubenden, der den Durchblick hat. Der natürlich nicht den Durchblick hat aus sich selbst heraus, sondern der den Durchblick hat durch das ihm offenbarte Wort Gottes. Und genau das erleben wir hier bei dem Daniel. Man kann sich ja die Frage stellen, was haben wir der Welt als Gemeinde zu bieten? Nicht viel, was wir der Welt zu bieten haben. Nur in einer Sache, liebe Geschwister, in einer Sache sind wir als Gemeinde nicht zu überbieten. Und das ist in Bezug auf das offenbarte Wort Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Da sind wir also nicht zu überbieten. Und das haben wir der Welt anzubieten. Das haben wir der Welt zu sagen. Das sind wir der Welt schuldig. Im Detail von dir aus, was weiß ich, mit deinem Nachbarn, mit deinem Freund, mit deinem Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Aber das sind wir der Welt wirklich schuldig. Jetzt gibt es bei dieser ganzen Sache, und das ist mir auch schon bei manchen Christen aufgefallen, jetzt gibt es da ein kleines kulturgeschichtliches Problem. Nicht, dass auch manche Christen betrifft und auch manche Christen beeinflusst. Wenn sich der ein oder andere so an seine Gymnasialzeit erinnert, dann wird ihm sicherlich der Name Ephraim Lessing etwas sagen. Nathan der Weise zum Beispiel. Auf dieses Stück will ich natürlich jetzt nicht eingehen. Aber dieser Lessing hat ein kleines Traktat geschrieben mit dem Titel Die Erziehung des Menschengeschlechtes. Die Erziehung des Menschengeschlechtes. Und darin fordert er, ich zitiere also wörtlich, lasst uns weiter vorankommen vom Licht des Glaubens zum Licht der Vernunft. Lasst uns weiter vorankommen vom Licht des Glaubens zum Licht der Vernunft. Ich meine, hier wird zumindest noch der Glaube mit dem Licht verglichen, was in der Folgezeit ganz anders gedeutet wird und heute erst recht. Aber diese Forderung, voranzugehen vom Licht des Glaubens zum Licht der Vernunft, hat natürlich der deutschen Kulturgeschichte wirklich einen Bärendienst erwiesen. Liebe Geschwister, dass wir an dieser Stelle das nicht falsch verstehen. Natürlich ist Vernunft wichtig, ganz klar. Und was hier oben noch funktioniert, das sollen wir auch einsetzen. Richtig. Und der lebendige Gott hat überhaupt keine Probleme mit unserem Denken, nicht, er ist dankbar, wenn wir wirklich nachdenken. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, der Glaubende, der weiß mehr als der Vernünftige. Bitte nicht falsch verstehen. Der Glaubende weiß mehr als der Vernünftige. Es gibt gewisse Dinge, die der Vernünftige nicht verstehen kann. Und da können wir auf Bibelstellen zurückgreifen. Es gibt gewisse Dinge, die der Vernünftige also wirklich nicht verstehen kann. Und genau das ist es, was wir hier bei Daniel erleben. Daniel war klug. Der hatte das, um jetzt bei den Worten von Lessing zu bleiben, der hatte das Licht der Vernunft. Sonst hätte er nicht diese dreijährige da Ausbildungsakademie bei den Babyloniern durchlaufen. Also der war durchaus klug. Nur in dieser Sache hier brauchte es das Licht des Glaubens, sprich der Offenbarung. Da half das Licht der Vernunft nicht mehr weiter. Und das brauchte er. Und für uns Jesus-Leute, liebe Geschwister, ist es nun ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite die Vernunft natürlich nicht schlecht machen, aber auf der anderen Seite auch nicht anbeten vor der Vernunft einknicken, sondern dass wir in der Tat wissen, da gibt es noch etwas viel Größeres, nämlich wirklich das Licht des Glaubens, sprich die Offenbarung des Wortes Gottes. Und wie viel wüsstest du, wie viel wüsste ich nicht, wenn ich nur in Anführungsstrichen vernünftig wäre? Alle Geheimnisse der Offenbarung Gottes stehen teilweise sogar in Spannung zur Vernunft. Bis hin zum letzten großen Geheimnis, das Geheimnis des Kreuzes Jesu Christi. Den einen ein Ärgernis. So, den anderen, jetzt kommt's, eine Torheit. Dass sie sagen, das widerspricht vollkommen unserer Vernunft, was da am Kreuz geschehen ist oder was der lebendige Gott da mit seinem Sohn Jesus Christus gemacht hat. Ist denen vollkommen eine Torheit. Und da merken wir, liebe Geschwister, wie wichtig Daniel 2 ist. Wie wichtig Daniel 2 ist. Gerade für uns heute. Daniel haben wir ein wenig beleuchtet, den Großkönig Nebukadnezar. Und jetzt wollen wir zum Schluss noch ein wenig hier auf diese Geschichtsprophetie eingehen. Wir kennen ja alle dieses Schaubild. Und wir werden sicherlich schon manche Zeichnungen darüber gesehen haben. Und wir wissen auch, dass dieses Schaubild von den Weltreichen sehr eng zusammenhängt mit dem Schaubild der Raubtiere, was uns später in Daniel 7 da berichtet wird. Aber was ist jetzt für uns heute in dieser Botschaft wirklich wichtig? Also das Erste, was wichtig ist zu wissen, dass wir hier eine Geschichtsperspektive oder eine Geschichtsprophetie haben, die nicht von der jüdischen Geschichte ausgeht. Ist auch ganz interessant hier festzustellen. Ansonsten gehen ja die prophetischen Aussagen, die wir da in der Bibel haben, immer vom jüdischen Volk aus und von dort aus werden dann die Völkerwelten gesehen. In Daniel 2 spielt Israel überhaupt keine Rolle. Denn hier haben wir eine Universalgeschichte, die also Gott einem Heiden, sprich Nebukadnezar, da im Traum gibt. Das müssen wir also ganz nüchtern hier sehen. Das Zweite ist, was wir uns hier vor uns haben, dass Gott uns so hinführt, und das ist auch faszinierend jetzt zu sehen, dass wir vom lebendigen Gott so hingeführt werden, dass wir wirklich bevorrechtigt sind, also Geschichte, was ja normalerweise Vergangenheit ist, dass wir die jetzt als Zukunft vor uns haben. Das finde ich also ganz bemerkenswert. Wir können also diese Geschichte hier von vorne denken. Das ist aber nur möglich, liebe Geschwister, wenn wir Kontakt mit dem aufnehmen, bei dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins zusammenfallen. Nur beim lebendigen Gott ist Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das gesamte Panorama der Welt, von den ersten Anfängen bis in unsere Zeit hinein und darüber hinaus, liegt direkt vor dem lebendigen Gott. Das gibt es nur bei dem lebendigen Gott. Und ich, der noch nicht einmal weiß, was in den nächsten Minuten passiert, Ich bin darin eingebettet, in dem also alles festgehalten ist. Und liebe Geschwister, diesem Herrn sollten wir nicht anhängen und diesem Herrn sollten wir nicht vertrauen, auch in dieser Krise, auch in dieser Krise. Deswegen ist es für uns als Glaubende immer wieder ein Riesengeschenk, weil wir da nochmal ganz anders denken können, liebe Geschwister, nochmal ganz anders denken. Wir brauchen nicht in Panik, wir brauchen nicht ängstlich in die Zukunft blicken, weil wir genau wissen, weil wir genau um diesen einen wissen, bei dem alle Geschichte präsent ist, auch deine, auch meine kleine eigene Geschichte, wissen wir. Und das nächste ist, was wir an dieser Geschichtsprophetie feststellen, der Allesbestimmende ist der lebendige Gott. Er legt die Abfolge fest, das sehen wir ganz klipp und klar. Erst das Haupt, dann die Brust, dann die Lenden, dann die Beine, dann die Füße, dann die Zehen und zum Schluss der Stein. Alles legt er fest, diese Abfolge. Da gab es kein Gremium, da gab es keine hochrangigen Leute, die da zusammengetreten sind. Der lebendige Gott hat es so festgelegt, diesen Lauf der Geschichte. Und er sah damals auch schon diesen Stein, diesen Stein. Und wir heute, Jesus-Leute, wir sind doch, ja, man kann das doch so sagen, wir sind doch eigentlich die Glücklichen, die heute leben dürfen. Und ich sag's mal so, ich sag's mal ein bisschen vorsichtig. Noch nicht mal die Wahrscheinlichkeit ist noch nicht mal so gering, dass wir das bis zum Ziel schaffen, wenn uns der Herr hier abholt. Ich sag's trotzdem mal so ganz vorsichtig. Aber wir gehören wirklich zu den Glücklichen, dass wir heute hier leben dürfen. Die Zeit läuft eigentlich für uns. Die Zeit läuft eigentlich für uns. Und wir sind ja nicht nur bevorzugt, die Geschichte als Zukunft vor uns zu haben, sondern wir sind ja auch bevorzugt, bevorrechtigt, auch nach rückwärts, nach hinten schauen zu dürfen. Das ist ja auch, das kommt ja auch in diesem Text zum Ausdruck. Nicht, dass wir eben zu denen gehören dürfen, ja, ich sag's auch mal so, denen das Glauben vielleicht etwas leichter gemacht wird. Nicht, dass sich nämlich alles, was hier steht, nicht, was in Jahrtausenden bis in den Details unserer Nachrichtensendungen, dass sich das vor unseren Augen abläuft, dass wir zum Teil das sogar miterleben dürfen. Ist doch wunderbar, dass wir zu diesen Menschen gehören dürfen. Und wir leben doch nicht in einer Zeit des Daniels, nicht wo das Persische und wo das Griechische und das Babylonische und das Römische Reich und all diese römischen Nachfolgestaaten noch in weiter Zukunft lagen, sondern wir leben jetzt und können sagen, danke Herr Jesus Christus, dass das, was damals der Nebukadnezar gesehen hat und was ihm durch den Daniel wirklich ausgelegt worden ist, dass wir das zum Teil haben erleben dürfen, ein Stück weit sogar miterleben dürfen und dass das alles Geschichte ist, was wir heute auch in jedem Geschichtslexikon nachlesen können. Das müssen wir uns auch da mal wirklich vor Augen halten. Ich denke, Daniel 2, liebe Geschwister, Daniel 2 gibt uns einen unheimlichen Vertrauensschub, einen unheimlichen Glaubensschub. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Ja, man möchte sagen, und man kann sagen, es hätte gar nicht anders laufen können. Es hätte gar nicht anders laufen können. Und was lernen wir noch aus Daniel 2, hier aus dieser Geschichtsprophetie? Ja, bis Jesus Christus wiederkommt, wird es also immer Reiche geben, wird es also immer Herrschaftssysteme geben. Und das sehen wir ja hier. Wir haben hier, da werden ja so einige aufgezählt, nicht? Es beginnt mit dem Haupt, nicht das große babylonische Reich. Da in diesem Text befinden wir uns jetzt in diesem babylonischen Reich. König Nebukadnezar und sein Nachfolger. Und dann haben wir das Nachfolgereich, das ist das Medo-Persische Reich. Und dann kommen wir in diese kupferne Abteilung. Und da ist dann die Rede von Alexander dem Großen, also das griechische Reich. Und wo von der Härte des Eisens die Rede ist, da sehen wir das römische Reich. Und dann geht es ja hinein in diese Mischformen. Auf der einen Seite Eisen, auf der anderen Seite Ton, Füße, Zehen und so weiter. Ja, und dann kommen diese Nachfolgestaaten, dann kommen diese römischen Nachfolgestaaten, ja, und in einem dieser römischen Nachfolgestaaten befindest du dich drin, ich drin und so weiter und so fort. Ja, und was kommt dann? Und dann fokussiert dieser Text auf diesen großen Stein, auf diesen Stein. Und das ist ja auch interessant, der kommt nicht an den Kopf, der kommt auch nicht an die Brust, der kommt auch nicht an die Lenden, der kommt auch nicht an die Beine, sondern er kommt da ganz unten an die Füße, an die Zehen. Nicht dieser Stein, der wirbelt die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Weltgeschichte durcheinander, und dieser Stein hat einen Namen. In keinem anderen Namen ist das Heil. Ein Name, der jetzt schon Weltgeschichte geschrieben hat und der noch Weltgeschichte schreiben wird, wie es sich die meisten Menschen auf diesem Globus gar nicht vorstellen können. Und dieser Name ist Jesus Christus. In dieser ganzen Aufzählung hier fehlt allerdings eine Sache. Die hätte also kommen müssen oder die hätte stehen müssen zwischen den römischen Nachfolgestaaten und dem Auftreten dieses Steines. Und zwar nämlich die Zuspitzung auf das Ende der römischen Nachfolgestaaten, nämlich diese antichristliche Zuspitzung, diese berühmte 70. Jahrwoche. Die fehlt hier in dieser Aufzählung. Aber das ist auch nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist hier in der Tat das Auftreten des Sohnes Gottes. Das ist das Entscheidende. Und das müssen wir, und das Aufrichten seiner Herrschaft, und das müssen wir auch ganz klar sehen, liebe Geschwister. Zielpunkt der Geschichte Gottes, der Weltgeschichte Gottes, ist nicht das große Inferno. Wir haben ja immer so eine Neigung, nicht zu sehen, was da alles an Katastrophen kommt. Aber Zielpunkt der Geschichte Gottes ist nicht das große Inferno mit all den Katastrophen und Gerichtszeiten, die Siegelgerichte, Posaunengerichte und Scharengerichte, was da alles noch auf die Menschheit zukommt. Nein, es ist das Auftreten des Sohnes Gottes, nicht, wenn er sein Reich aufrichten wird, auch wenn die Welt das überhaupt nicht weiß. Das ist aber das Ziel der Weltgeschichte Gottes. Und ein letztes, was wir aus diesem Standbild erkennen können, ist, wenn wir die Materialien einmal betrachten. Das ist uns ja aufgefallen, es fängt ja mit Gold an und dann geht das runter bis zum Ton. Und da merken wir also, die Qualität ist abnehmend. Und damit bringt uns dieser Text zum Ausdruck, es gibt eine sogenannte Degenerationslinie. Nicht, und das ist für uns eigentlich nichts Überraschendes. Ob sie die Sprache nehmen, ob sie die Moral nehmen, ob sie die Ethik nehmen, ob sie das wirtschaftliche Handeln nehmen, überall Degeneration. Der Gedankengang der Bibel ist eben nicht, dass sich das Menschheitsgeschlecht, dass sich die Völkerwelten über einen längeren evolutionären Prozess aufwärts entwickeln. Lassen wir uns nicht täuschen durch all die hervorragenden Ergebnisse, die in der Wissenschaft da erzielt werden. Sondern wir haben es mit einem großen dramatischen Sinkflug zu tun, was Qualität, was Werte, was Lebenszusammenhänge anbetrifft. Und da muss man schon so weit gehen, dass wir uns momentan in einer Phase befinden, wo wir erkennen müssen, dass wir in diesem Sinkflug schon ziemlich weit unten gelandet sind. Nicht was Werte, was Ethik, was Moral anbetrifft, geschweige denn, was die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott betrifft. Nicht, du, die ist ja nun wirklich ganz den Bach heruntergegangen. Das spüren wir ja wirklich. Also, liebe Geschwister, Daniel 2, ein ganz, ganz wichtiges Kapitel für uns heute, ein grandioses Kapitel. Aber ich denke auch, Daniel 2 macht wirklich enorm Mut auf den einen zu setzen, den Daniel hier in besonderer Weise als den Gott des Himmels bezeichnet. Warum bezeichnet er überhaupt ihn als Gott des Himmels? Ich meine, das ist ja nicht so ein Begriff, den wir so gebrauchen. Wir sprechen vom lebendigen Gott und einige andere Dinge, aber nicht so unbedingt vom Gott des Himmels. Ja, weil es um seine universale Weltgeschichte geht. Das ist schlicht und einfach die Antwort darauf. Und dass wir wissen dürfen, diese Welt wird von einem bestimmt, eben vom lebendigen Gott, vom Gott des Himmels. Und liebe Geschwister, wir Jesus-Leute sind in der Tat wirklich zu beneiden und werden hoffentlich so klug sein, je länger wir wirklich leben, dass wir uns desto mehr an diesen einen hängen, dass wir desto mehr diesem einen Glauben, diesem einen Vertrauen, der unser Herr ist, der für uns in den Tod gegangen ist, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der uns wirklich unsere Schuld auf sich genommen hat. Und liebe Geschwister, was mir in den letzten Tagen auch klar geworden ist, auch durch Lesen in verschiedenen Andachtsbüchern, ich denke, das Erschreckende, was Jesus Christus erlebt hat, ist wirklich dieses total Verlassensein von seinem Vater, als er am Kreuz hing. Im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich verlassen sein. Gott verlässt uns Menschen nie, auch wenn wir manchmal so den Eindruck haben, Gott ist nicht da, er schweigt, da tut sich überhaupt nichts, alles wird noch irgendwie schlimmer. Nicht, dass wir auf diesen Gedanken kommen könnten, Gott ist nicht da, er hat uns verlassen. Nein, nein, uns verlässt er nie. Aber seinen Sohn Jesus Christus hat er am Kreuz wirklich total verlassen in diesen Stunden, als er dorthin. Und ich denke, das war für ihn wirklich das Schlimmste. Auf der einen Seite, ich und der Vater sind eins. Und dann auf der anderen Seite dieser krasse Gegensatz, warum hast du mich verlassen? Warum hast du dich verlassen? Ja, liebe Geschwister, ich hoffe, dass uns auch dieses zweite Kapitel, ja, dass wir es lieb gewonnen haben und dass es vor allen Dingen uns es wirklich etwas gesagt hat. Und dass wir wirklich gemerkt haben, wie aktuell Daniel 2 für unsere heutige Zeit ist. Ich darf euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben. Ja, himmlischer Vater, so möchten wir dir von ganzem Herzen danken für dieses wichtige Wort, was wir ja schon oft gelesen haben, aber immer und uns immer wieder neu bewegt und fasziniert. Und wir möchten dir auch so von Herzen danken, dass uns dieser Text überall, ja, an jeder Ecke neu zuruft, ja, dass wir dir bedingungslos vertrauen und glauben können, dürfen und auch sollen. Und das wollen wir auch gerne, der du wirklich unser Vater bist und uns deinen Sohn Jesus Christus offenbart ist. Und darüber preisen wir dich immer wieder, darüber loben wir deinen herrlichen und heiligen Namen.